Hallo, mein Name ist Rene und ich begrüße euch zum neuen iSzene-Podcast. Los geht es wie immer mit den News rund um Apple. Hier wurden in dieser Woche einige Quartalszahlen veröffentlicht, sodass die Analysten Vergleiche zu den Vorjahren ziehen können. IDC hat zum Beispiel festgestellt, dass Apple im Mobilfunkmarkt mit einem Marktanteil von 5% den vierten Platz belegt, direkt hinter Nokia, Samsung und LG. Im Vergleich mit dem ersten Quartal 2010 ist das eine Verbesserung um 114,9%. Die anderen drei Hersteller haben im Jahresvergleich Marktanteile verloren. Beachtenswert finde ich diese News vor allen Dingen, weil Apple bei Erscheinen des ersten iPhones 2007 einen Marktanteil von 1% angestrebt hat im Mobilfunkmarkt und damals noch von vielen belächelt wurde. Somit also ein toller Erfolg, das iPhone. Ähnlich gute Zahlen gibt es aus dem PC-Bereich zu vermelden. Auch hier belegt Apple Platz 4, direkt hinter HP, Acer und Dell. Der PC-Markt ist im Gesamtbereich um 7% gewachsen und Apple macht hier ganz klar seine meisten Umsätze mit Tablet-PCs. Hier dominieren sie nämlich den Markt mit 74% Marktanteil, ganz klar dem iPad und dem iPad 2 zu verdanken. Insgesamt kommen sie auf einen Marktanteil von 9,5%. Und auch hier gehen die Gewinne von Apple wieder auf Kosten der vorderen Ränge. Ganz deutlich spürt man das auch bei Microsoft. Hier ist trotz einem tollen Quartals nicht der Gewinn und der Umsatz von Apple erreicht worden, das erste Mal. Und der Verkauf von Mini-Netbooks ist um ganze 40% eingebrochen. Auch hier wieder danke iPad. Und bei privat genutzten PCs ist es um 8% zurückgegangen. Ja, und dass Apple auch diesen Markt weiter bedienen will, sieht man an der nächsten Neuigkeit. In dieser Woche sind nämlich die neuen iMacs erschienen. Vom Äußerlichen her bieten sie keinen Unterschied zum 2010er Modell. Auch den neuen iMac gibt es in einer 21,5 Zoll Variante und in einer 27 Zoll Variante. Neu sind allerdings die Sandy Bridge Prozessoren, die von Apple neu eingeführte Thunderbolt Schnittstelle und neue Grafikkarten. Außerdem hat der iMac nun eine HD-FaceTime-Kamera spendiert bekommen. Die genaue Übersicht findet ihr auf Apples Produktseiten. Kommen wir nun zu den News rund um die iDevices und fangen hier mit dem weißen iPhone 4 an, das ja nun endlich erschienen ist und auch direkt nach seinem Erscheinen für heftige Diskussionen gesorgt hat, ob denn jetzt nun hardwaretechnisch was anders ist, ob es größer ist, ob es dicker ist. Es gibt da auch von Apple widersprüchliche Aussagen. Phil Schiller hat jetzt bestätigt, dass das iPhone tatsächlich 0,2 mm dicker ist als das schwarze iPhone 4 und hat behauptet, das würde daran liegen, dass ein UV-Schutz eingebaut werden musste, weil der nicht durch das weiße Glas an sich gegeben hat. Ich habe kein weißes iPhone, vielleicht will ja von euch mal jemand nachmessen und das uns dann kundtun, würden wir uns freuen. Beim Verkaufsstart des weißen iPhone 4 gab es übrigens auch eine Panne bei Apple, das hat der Hacker Chporn rausgefunden. Und zwar sind versehentlich Testgeräte verschickt worden. Die zeichnen sich dadurch aus, oder man erkennt sie dadurch, dass sie eine spezielle Einstellungsoption namens Internal Settings haben und dass hinten auf der Rückseite keine Gigabyte-Angabe ist, sondern ein XX-Gigabyte. Chporn geht davon aus, dass diese Geräte wertvolle Hinweise für künftige Jailbreaks erhalten und bittet über Twitter die Käufer oder die Glücklichen, die so ein iPhone erhalten haben, diese bloß nicht wiederherzustellen, sondern auf dieser Testsoftware zu lassen und bietet auch genügend Geld für den Kauf eines freien iPhones, wenn man ihm diese iPhones verkauft. Sollte der unwahrscheinliche Fall eingetreten sein und einer von euch so ein iPhone ergattert haben, könnt ihr das Chporn mitteilen und zwar unter der Achtung lustige E-Mail-Adresse chporn@chporn.com. Ihr solltet natürlich Bilder des iPhones anhängen, die auch bestens einwandfrei belegen, dass es kein Fake ist, denn ich denke, mit solchen Mails wird er im Moment überschwemmt. Ja, und kurz nach dem Verkaufsstart des weißen iPhone 4 hat Apple mit den Field-Tests des iOS 5 begonnen. Das berichtet uns 9to5Mac, die unter Berufung auf einige Entwickler bekannt geben, dass in den Crash-Reports der Apps die ersten Hinweise auf iOS 5 auftauchen. Das heißt also, Apple testet iOS 5 momentan intern mit den Apps der Developer und die kriegen natürlich dann Benachrichtigungen, wenn ihr Programm abgestürzt ist und können daraus dann auslesen, dass iOS 5 im Einsatz ist. Eine Neuigkeit ist darüber auch bekannt worden und zwar setzt iOS 5 noch keinen A5-Chip voraus, wie er derzeit im iPad 2 verbaut ist. Das lässt natürlich wieder Luft für Spekulationen, wie es mit dem nächsten iPhone weitergeht. Ja, durch LocationGate, das ja vor 2 Wochen losgebrochen ist über Apple, Ist wie erwarten die iOS 4.3.3 erschienen und deren einzigste Änderung ist eigentlich, dass die Erfassung und Speicherung der Daten verändert wird. Also das heißt, die Größe des Speichers wird reduziert und die Daten werden auch nicht mehr als Sicherungskopie an iTunes übertragen. Außerdem kann man jetzt bei Deaktivieren der Ortungsdienste in seinem iPhone diese Speicherung vollständig abstellen. Damit kommen wir zu den News rund um App Store, iTunes und allgemeine Software, die auch in dieser Woche wieder den größten Teil einnehmen. Hier geht es los mit einem neuen Gerücht über macOS 10 Lion. Anders als bisherige OS X-Versionen soll diese nämlich fast ausschließlich über den App Store ausgeliefert werden, also über den Mac App Store. Und DVDs soll nur noch bekommen, wer praktisch von Leopard auf Lion updatet, da dieser ja keinen Zugriff auf den App Store hat. Ja, ich bin schon voller Vorfreude auf das neue Betriebssystem und freue mich schon riesig auf die WWDC, wenn das dann vorgestellt werden soll. Und wenn ihr auch Interesse dran habt, findet ihr in unserem Portal ein tolles Video dazu. In dieser Woche wurde auch der Apple Online Store überarbeitet. Und zwar gibt es hier Veränderungen bei der Versandmethode und Versandarten. Man kann jetzt drei neue Zustellungsoptionen buchen, nicht mehr nur den normalen Versand und den Expressversand, sondern man kann auch noch Uhrzeitoptionen, das heißt, dass die Sachen vor 12 Uhr, vor 10.30 Uhr, vor 9 Uhr oder nur abends zugestellt werden sollen oder halt auch, dass man die Sachen samstags zugestellt bekommt. An sich ein sehr guter Kundenservice für viele Berufstätige, die vermeiden wollen, dass der Paketbote mit dem neuen iPhone oder neuen Mac klingelt, wenn sie auf der Arbeit sind. Allerdings lässt sich Apple diese Leistung auch gehörig bezahlen. Preisaufschläge zwischen 10 Euro und 20 Euro werden hier fällig. Auch der App Store hat eine Überarbeitung bekommen. Hier lassen sich die Top-Listen, also Top 25, Top 50, jetzt sogar bis zur Top 300 erweitern. Außerdem wurden die Regeln für Entwickler angepasst, das heißt, die Leute, die Apps über Promocodes erworben haben, können jetzt keine Rezensionen mehr dazu schreiben. Das soll einiges an Schummelei im App Store verhindern, die ja doch oft aufgetreten ist, wenn Entwickler Promocodes verteilt haben und dafür dann als Dankeschön praktisch die Positivbewertungen bekommen haben. Der iDevice-Browser iCap Mobile ist in dieser Woche in Version 4.8 erschienen und hat viele, viele neue Funktionen, so zum Beispiel die Möglichkeit, versehentlich geschlossene Tabs wiederherzustellen, einen AirPlay-Enabler, um AirPlay auf Webseiten zu aktivieren, die das für ihre Videos standardmäßig nicht vorgesehen haben. Man kann zwischen den geöffneten Tabs leichter hin und her switchen, indem man einfach die Webseite ganz nach links oder rechts schiebt. Und also er hat noch ewig viele weitere Funktionen bekommen. Ein Link dazu findet ihr in unserem Portal. Und an dieser Stelle sei euch auch nochmal der Artikel meines Kollegen Falco MD nahegelegt. Ist Safari noch zeitgemäß? Der iScene Browser Test, in dem sehr eindrucksvoll die Unterschiede zwischen den einzelnen Browsern beschrieben werden. Die nächste News betrifft die App Song Exporter, mit der Streaming und Download von Musikstücken vom iPhone möglich ist. Die Musik lässt sich via Browser oder in fast jedem Media Player auf den Computern streamen damit. Die App ist für 1,95 im App Store erhältlich. Letzte Woche war sie kostenlos, aber es ist halt eine interessante Möglichkeit, sage ich mal, um seine Musiksammlung nach einem Festplattencrash zum Beispiel wieder problemlos vom iPhone auf den Rechner zu übertragen. Also absolute Kaufempfehlung von mir. Hat in dieser Woche seine Mobile Navigator auf 1.8.1 geupdatet. Hauptsächlich sollten damit diese Login-Probleme, von denen viele Kunden berichtet haben, behoben werden, dass mal so bei jedem Start vom Programm nach seiner Apple-ID gefragt worden ist. Allerdings haben sie laut Changelog auch mal wieder neue Karten spendiert. Das Update ist wie alle bisherigen gratis. Auch Navigons Mobile Navigator wurde in dieser Woche aktualisiert, und zwar auf die Version 1.8.1. Damit sollten Probleme mit der Apple-ID behoben werden. Seit dem Update auf 1.8, das ja vor 3 Wochen rausgekommen ist, musste man bei jedem Programmstart seine Apple-ID und sein Passwort wieder neu angeben, was bei häufiger Nutzung schon recht nervig war. Und ich bin froh, dass das neue Update jetzt draußen ist und man den Navigator wieder umfangreich nutzen kann. Auch für unsere Sparfüchse haben wir in dieser Woche wieder einiges zu berichten. Von Mac Legion gibt es ein Spring Bundle, dass Mac-Programme im Wert von $552 für $49,99 anbietet. Dabei sind so interessante Sachen wie Data Rescue, das allein schon einen Einzelpreis von $99 hätte normalerweise und eine Datensicherung und Datenrettungssoftware ist. Oder Screenflow, das ebenfalls mit $99 zu Buche schlagen würde regulär. Und ein Mac-Programm für Bildschirmaufzeichnungen mit sehr großem Funktionsumfang ist. Die komplette Liste dazu findet ihr wie immer in unseren Portal-News. Das zweite Bundle, das wir euch in dieser Woche vorgestellt haben, ist das Mac Bundle Pro. Hier erhält man 9 ausgewählte Apps für $19,90. Darunter Sachen wie zum Beispiel Mac Tune-Up, eine Performance-Optimierung, oder App Delete, eine Einklick-Deinstallationsanwendung. Also auch sehr interessante Programme hier, zum Beispiel Share, das ist ein Dateitransferprogramm von Mac zu Mac. Auch hier findet ihr die komplette Liste wieder bei uns im Portal. Und bevor ich es vergesse, die Aktionen laufen, also von das Mac Legion Spring Bundle läuft bis zum 12. Mai und das Mac Bundle Pro läuft noch bis zum 13. Mai, also schnell zuschlagen. Eine wichtige News für alle Skype-Nutzer unter uns noch. In der Mac-Version von Skype hat sich eine Sicherheitslücke eingeschlichen, die der Sicherheitsexperte Gordon Maddern entdeckt hat. Er hat sofort das Unternehmen Skype informiert und diese haben auch schon für nächste Woche ein Update angekündigt, dass die Lücke schließen kommt. So. Also schaut nächste Woche öfter mal in Skype rein und ladet euch die Aktualisierung direkt, damit euer Mac nicht ferngesteuert wird. Kommen wir zum Bereich Tarife und Provider. Hier macht diese Woche O2 wieder von sich reden, leider diesmal im eher negativen Sinne. Nachdem ja die Exklusivbindung der Telekom gefallen war, sind alle anderen Provider mit Kampfpreisen fürs iPhone in den Markt eingestiegen. Mittlerweile werden aber die subventionierten Geräte auch wieder teurer, da die Provider halt gemerkt haben, dass sie mit ihren Kalkulationen so nicht hinkommen. Die iPhones, also auf jetzt mal aufs iPhone 4 bezogen, werden bei O2 je nach Gerätegröße um bis zu 20 Euro teurer. Die genauen Anpassungen der Tarife findet ihr in unseren Portal-News. Eine sehr schöne Aktion hat der Provider Simyo gestartet. Er verlost nämlich 66 iPhone 4 an seine Neukunden. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist bei Simyo eine SIM-Karte oder Micro-SIM zu bestellen. Diese kostet euch 4,90 Euro und ihr erhaltet mit dieser SIM-Karte 10 Euro Startguthaben, sodass ihr schon mal die ersten 5,10 Euro geschenkt bekommt. Wie ich finde, eine sehr gute Aktion des Providers, der ja mit der Pille fürs Handy von sich reden gemacht hat. Das ist wie O2s Kosten-Airbag und ihr habt einen monatlichen Fixbetrag von 39 Euro und über diesen Betrag fallen keine weiteren Kosten an, egal wie lange ihr telefoniert. Kommen wir nun zum Bereich Jailbreak und Unlock. Hier hat sich in dieser Woche wie immer nach Erscheinen einer neuen Firmware einiges getan. Und zwar hat das Dev-Team seine Unlock- und Jailbreak-Tools, kann man sagen, auf die neue Firmware angepasst. Das war deswegen so schnell möglich, da Ionic's Untethered Exploit immer noch funktioniert, also von Apple noch nicht gefixt worden ist. Da haben sie das Pwnage-Tool angepasst und auch RedSnow. Und RedSnow hat zusätzlich die Möglichkeit bekommen, die Multitasking-Gesten auf den Geräten zu aktivieren, wo sie standardmäßig nicht vorgeschrieben sind. Und ja, wie schon eingangs schon erwähnte, UltraSnow wurde auch angepasst, ist jetzt auch mit der neuen Firmware kompatibel. Hier allerdings nochmal die Warnung. Das bedeutet nicht, dass es auch mit den neuen Basebands kompatibel ist. Wenn ihr also auf einen Unlock über die Software angewiesen seid, müsst ihr darauf achten, dass ihr nur auf Firmwares ohne Baseband-Update updatet. Das heißt also Custom-Firmwares, die mit dem Pwnage-Tool oder mit Snowbreeze erstellt worden sind. Wir haben natürlich direkt nach Erscheinen der Tools unsere Anleitungen und Hinweise angepasst. Ihr findet also unter den einschlägigen Links die neuesten und aktuellsten Informationen, wenn ihr euer Gerät jailbreaken wollt. Ebenfalls geupdatet wurde in dieser Woche das Tool Tiny Umbrella von Notcom, das jetzt in Version 4.33.00 vorliegt und somit auch die SHSH-Blobs von 4.33 sichern kann. Allerdings funktioniert die Sicherung über Cydia nach wie vor nicht, da Zorik-Server von Apple geblockt werden, er also keine SHSH-Requests stellen kann. Deswegen müsst ihr das Vorgehen ein bisschen ändern, um eure SHSHs von Apple direkt zu sichern. Wie das funktioniert, ist in unseren Portal-News ausführlich beschrieben. Ja, auch aus dem Aus der restlichen Jailbreak-Szene gibt es Interessantes Neues zu berichten. Wie ihr wisst, ist für das iPad 2 ja noch kein Jailbreak verfügbar, weder Tethered noch Untethered. Und jetzt hat POSIX Ninja, ein Hacker aus dem Chronic Dev Team, eine Art Wettstreit erstellt und hat also GeoHot rausgefordert, wer das iPad 2 zuerst jailbreakt. Und laut seinen Aussagen oder laut seinen Twitter-Meldungen hat George Hotz das Angebot auch angenommen. Er besitzt zwar noch kein iPad 2, das soll sich jedoch bald ändern und dann können die beiden in ihren Jailbreak-Wettkampf einsteigen. Zur Erinnerung, der Lime Rain Exploit wurde ja auch von GeoHot entdeckt und das ist ebenfalls halt ein Tethered Boot ROM Exploit und damals gab es auch schon den Wettkampf zwischen diesen beiden, also zwischen George Hotz und dem Chronic Dev Team. Damals hat George das für sich entschieden und wir können jetzt gespannt sein, wer uns zuerst einen iPad 2 Jailbreak präsentiert. Dann gab es in dieser Woche noch eine Meldung, dass Cydia, der Cydia Store, ist ja der weit verbreiteste oder momentan einzigste Third-Party-App-Installer auf dem iPhone, Konkurrenz bekommen soll. Und zwar von den Jungs von, wie hießen sie noch gleich? Ich komme absolut nicht mehr drauf. Ah ja, das Infini-Dev-Team, die den Installer Icy rausgebracht haben damals. Die wollen einen eigenen Store auf die Beine stellen, in dem dann alternativ zum Cydia Store die Programme angeboten werden können, die Jailbreak-Programme. Ich denke, das kann für die User nur hilfreich sein, weil einfach mehr Wettbewerb besteht. Momentan hat Zaurik ja gewissermaßen das Monopol mit seinem Cydia App Store und lässt sich da ja auch gut für bezahlen von den Entwicklern. Ein anderer Vorteil ist natürlich, dass man nicht mehr ganz so abhängig von Cydia ist. Wir erinnern uns alle an den langen Ausfall vor 2 Wochen, genau übers Osterwochenende, als Cydia für über 60 Stunden down war und man also keine Apps mehr kaufen konnte oder die gekauften Apps auch nicht mehr installieren konnte, was natürlich wesentlich ärgerlicher ist. Somit gibt es garantierten Gewinn für uns. Ebenfalls in dieser Woche vorgestellt wurde eine Cydia-Suchmaschine, mit der ihr die Möglichkeit habt, die Cydia-Inhalte oder die Cydia-Store-Inhalte nicht nur auf eurem iOS-Device zu durchsuchen, sondern auch auf dem PC oder Mac, indem ihr das also über den Browser halt einfach als eine Webseite aufruft und somit auf einem größeren Bildschirm ganz in Ruhe durchsuchen könnt und entscheiden könnt, was ihr für euer iOS-Device braucht und das dann darüber gezielt runterladen. Ja, damit wären wir dann auch schon wieder am Ende unseres Podcasts diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ich war nicht zu langatmig, nachdem wir euch erst in der letzten Woche das Hörbuch präsentiert haben. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche und nächste Woche ist Kollegin Xenia wieder dran und ich hoffe, ihr hört auch dann rein, wenn der neue iSzene-Podcast erscheint. Euer Rena.